Leben in einer Traumwelt. Die verzweifelte Bettelrede von Merz bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Deutsche Medien loben die Rede von Kanzler Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz und ich frage mich, ob sie die gleiche Rede gesehen haben wie ich. Für mich war das eine Bettelrede in Richtung USA, die auch noch voll von geopolitischen Fehleinschätzungen war. Von Anti-Speedy. 15. Februar 2026, 16.18 Uhr. Bundeskanzler Merz hat die Münchner Sicherheitskonferenz mit einer Rede eröffnet, die von deutschen Medien gelobt wird. Da ich mir die Rede angehört habe, frage ich mich, ob die Medien die Rede wirklich verstanden haben, denn die Rede war in meinen Augen unterwürfiges Betteln in Richtung USA einerseits und europäischer Größenwahn, basierend auf massiven geopolitischen Fehleinschätzungen andererseits. Schauen wir uns also die wichtigsten Zitate einmal an. Die alte Weltordnung ist tot. Zu Beginn seiner Rede hat Merz das eingeräumt, was der kanadische Premierminister schon beim Weltwirtschaftsforum in Davos festgestellt hat, die alte Weltordnung mit einem fast allmächtigen kollektiven Westen und der Freundschaft mit den USA ist tot. Über dieser Konferenz steht ein dysteres Motto, an der Destruktion. Dies Motto meint wohl, die internationale Ordnung, die auf Rechten und auf Regeln ruhte, ist, im Begriff zerstört zu werden. Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr. Das Jammern aus Europa. Schon in Davos haben die europäischen Vertreter gejammert, dass die USA mit unfairen Mitteln gegen ihre Verbündeten vorgehen. Das sind jedoch genau die Mittel, die die europäischen Länder bisher selbst gegen schwächere Länder angewendet haben, wirtschaftlicher Druck mit Sanktionen und Strafzöllen, um die schwächeren Länder zu politischem Gehorsam zu zwingen. Die EU hat zusammen mit den USA unzählige Sanktionen gegen andere Länder und damit faktische Handelsembargos verhängt, um die Länder politisch auf Linie zu bringen. Nun jammern vor allem die Europäer über die angeblich neue amerikanische Großmachtpolitik, die ganz was Neues in Einflusssphären denkt und andere Länder mit der Drohung von wirtschaftlicher und schlimmstenfalls sogar militärischer Gewalt zum Gehorsam zwingen will. Dabei ist das genau das, was die EU selbst ständig mit schwächeren Ländern tut. Oder wie war das mit den Sanktionen gegen Georgien, dass der EU teilweise den politischen Gehorsam verweigert, weil es den Einfluss von aus der EU bezahlten Infos zu begrenzen will, indem es diese Infos zwingt, ihre Finanzierung offenzulegen. Oder wenn Georgien mit seiner konservativen Gesellschaft sich gegen die LGBT- und Genderpolitik wendet. Oder wie ist das bei Serbien, von dem die EU unter Druck und Drohungen fordert, sich der antirussischen Politik anzuschließen? Oder wie war das mit afrikanischen Ländern, die sich gegen die neokoloniale Politik europäischer Länder wehren? Die Liste ließe sich sehr lange fortsetzen. Nun verhalten die USA sich gegenüber dem schwächeren Europa so, wie die EU sich seit Jahrzehnten gegenüber allen schwächeren Ländern verhalten hat. Die Politik der USA ist also keineswegs neu. Neu ist nur, dass die USA sie nun auch gegen Europa anwenden. Aber das haben europäische Politiker offenbar nicht verstanden, wenn sie darüber jammern, dass nun keine Regeln, sondern nur noch das Recht des Stärkeren herrsche. Dabei war das immer so, nur dass sich die Europäer nun plötzlich nicht mehr im Lager der Stärkeren, sondern im Lager der Schwächeren wiedergefunden haben. Bei Merz klang dieses Klagelied in München beispielsweise so: Großmachtpolitik funktioniert nach eigenen Gesetzen. Sie ist schnell, hart und oftmals unberechenbar. Sie fürchtet eigene Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten anderer aber nutzt sie und wenn nötig, nutzt sie aus. Ins Zentrum rückt der Kampf um Einflusssphären, um Abhängigkeiten und um Gefolgschaft. Rohstoffe, Technologien und Lieferketten werden Machtinstrumente im Nullsummenspiel der Großen. Das ist ein gefährliches Spiel, zuerst für die Kleinen, später aber wahrscheinlich auch für die Großen. Merz ignoriert hier die Tatsache, dass auch die EU in Einflusssphären denkt, Abhängigkeiten schaffen will und von schwächeren Ländern Gefolgschaft einfordert, wie die Beispiele Georgien und Serbien zeigen. Von der Ukraine gar nicht zu reden, denn dieser Krieg ist ja nur ausgebrochen, weil der Westen die Ukraine in seine Einflusssphäre ziehen wollte und jeden Vorschlag Russlands abgelehnt hat, die Ukraine als neutralen Brückenstaat zwischen Europa und Russland zu belassen. Die EU wollte, dass die Ukraine sich im Assoziierungsabkommen mit der EU zwischen Russland und der EU entscheidet, was zur Spaltung des fast zur Hälfte von ethnischen Russen bewohnten Landes und damit 2014 zum Maidan, zum Aufstand im Südosten der Ukraine gegen den Maidan-Putsch, zur Abspaltung der Krim, zum Bürgerkrieg in Donbass und dann 2022 zum Großen Krieg geführt hat. Gegen Ende seiner Rede kam Merz auch auf den globalen Süden zu sprechen und vor dem Hintergrund des gerade Gesagten wird klar, wie lächerlich diese Worte von Merz dort klingen. Afrika, die Golfstaaten und andere. Wir wollen mit diesen Staaten enger zusammenrücken in gegenseitigem Respekt und mit langem Atem. Wir teilen das grundlegende Interesse an einer politischen Ordnung, in der wir auf Verabredungen vertrauen können, in der wir zur gemeinsamen Bewältigung globaler Probleme imstande sind und in der wir vor allem Konflikte miteinander friedlich ausräumen. Wir teilen die Erfahrung, dass Völkerrecht und internationale Organisationen unserer Souveränität Unsere Unabhängigkeit und eben und auch unsere Freiheit dienen unsere größte Stärke bleibt die Fähigkeit, Partnerschaften, Bündnisse und Organisationen zu bauen, die auf Recht und Regeln fußen, die auf Respekt und Vertrauen gründen und die an die Kraft der Freiheit glauben. Der globale Süden kritisiert ja explizit die Sanktionspolitik des Westens, die das Gegenteil von Recht und Regeln oder von Respekt und Vertrauen ist, denn Sanktionen bedeuten, dass gültige Verträge gebrochen werden, wenn entgegen den Bestimmungen der Verdandenorganisation wirtschaftliche Beschränkungen verkündet und Firmen gezwungen werden, schuldgeschlossen und vielleicht sogar schon bezahlte Verträge nicht zu erfüllen, weil willkürlich verhängte Sanktionen das plötzlich verbieten. Und diese Sanktionen sind auch völkerrechtswidrig, denn völkerrechtlich gültige Sanktionen darf nur der UN-Sicherheitsrat verhängen. Trotzdem beschwört Merz hier das Völkerrecht, was im globalen Süden Heiterkeit hervorrufen dürfte. Der große Irrtum von Merz. In seiner Rede wiederholte Merz einen altbekannten Irrtum der Europäer. Das Bruttoinlandprodukt Russlands beläuft sich zurzeit auf etwa 2 Billionen Euro. Das der Europäischen Union ist fast 10-mal so hoch. Und doch ist Europa heute nicht 10-mal so stark wie Russland. Das Problem ist, dass das so nicht stimmt. Das Bruttoinlandsprodukt kann auf verschiedene Arten gemessen werden und jede davon hat ihre Berechtigung, je nachdem, was man vergleichen will. Es gibt das nominale BLP, das reale BLP und das BLP nach Kaufkraftparität KKP oder englisch PPP. Wer die Wirtschaftskraft von Ländern vergleichen will, muss dazu das BIP nach Kaufkraftparität heranziehen. Warum das so ist, habe ich am Ende dieses Artikels erklärt. Da die Angaben zum BLP für den Westen besser aussehen, wenn man das nominale BLP vergleicht, berufen sich westliche Politiker immer darauf. Demnach hat Russland tatsächlich ein BLP von nur etwas über 2 Billionen Dollar, während Deutschland aufgrund des schwächelnden Japans mit etwa 4,7 Billionen Dollar sogar auf den 3. Platz in der Welt aufgestiegen ist. Nimmt man allerdings das BLP nach Kaufkraftparität, dann ist Russland trotz aller Sanktionen mit fast 7 Billionen Dollar auf Platz 4 der Welt aufgestiegen, während Deutschland mit knapp 6 Billionen in den letzten Jahren vom 4. auf den 6. Platz durchgereicht wurde, indem europäische Politiker falsche Zahlen heranziehen, weil sie sich auf das nominale BLP berufen, verfallen sie dem Irrtum zu glauben, Russland sei immer noch ein wirtschaftlich schwaches Land. Natürlich hat Merz recht, wenn er darauf hinweist, dass die EU insgesamt wirtschaftlich stärker ist als Russland, aber erstens ist der Unterschied geringer als die Europäer glauben wollen und zweitens ist Russland im Gegensatz zu den EU-Staaten kaum verschuldet. Und was nützt den EU-Staaten ihre stärkere Wirtschaft, wenn ihre Staatshaushalte wegen der Überschuldung immer handlungsunfähiger werden? Dieses Problem hat Merz nicht verstanden. Es ist aber einer der Gründe, warum Russland im Ukraine-Krieg so erfolgreich gegen den gesamten Westen bestehen kann. Europäische Selbstüberschätzung. Merz hat in seiner Rede lange darüber geredet, was die Europäer alles tun wollen, um aus der Krise herauszukommen, wobei er, wenig überraschend, das wichtigste Problem, nämlich die viel zu hohen Energiepreise, nicht einmal angesprochen hat. Stattdessen sagte er Dinge wie diese. Und genau deshalb wollen wir Treiber des Fortschrittes in den Zukunftstechnologien sein. Künstliche Intelligenz wird dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Europa ist im IT-Bereich im internationalen Vergleich ein Entwicklungsland. Europa hat keine nennenswerten IT-Konzerne. Alle heute so wichtigen sozialen Medien sind US-amerikanisch, die Europäer nutzen Produkte von Microsoft und Cloud-Speicher aus den USA. In der KI gibt es keine nennenswerten Projekte in der EU. Das ist auch kein Wunder, denn KI wird weit mehr Energie benötigen als die meisten Industrien. Aber Energie ist in Europa wegen der Klimareligion und der daraus folgenden irrsinnigen Energiepolitik und wegen der Russland-Sanktionen so teuer wie nirgendwo sonst auf der Welt. Ohne das Energieproblem zu lösen, wird die Deindustrialisierung und damit der wirtschaftliche Verfall in Europa weitergehen und von der Entwicklung eigener KI-Lösungen braucht man in Europa nicht einmal zu träumen, solange man das Energieproblem nicht löst. Auch das hat man in Europa offensichtlich nicht verstanden. Verzweifeltes Betteln in Richtung USA. Während deutsche Medien wieder spiegellobend über die Rede von Merz berichten und darin sogar Ausdrücke eines neuen Selbstbewusstseins entdeckt haben wollen, kann ich das nicht bestätigen. In weiten Teilen war seine Rede nämlich kein Appell an europäische Souveränität und Widerstand gegen Trumps gegen Europa gerichtete Politik, sondern eine Bestätigung der europäischen Schwäche und Betteln in Richtung der USA. Merz sagte unter anderem, die Neuordnung der Welt durch große Mächte vollzieht sich schneller und tiefgreifender, als wir uns selbst stärken können. Schon deshalb überzeugt es mich nicht, wenn manchmal allzu reflexhaft danach gerufen wird, Europa solle die Vereinigten Staaten als Partner doch abschreiben. Meine Damen und Herren, ich verstehe das Unwohlsein und die Zweifel, die sich in solchen Forderungen bahnbrechen. Ich teile sogar einiges davon. Und doch sind diese Forderungen nicht zu Ende gedacht. Sie blenden harte geopolitische Realitäten in Europa einfach aus und sie unterschätzen das Potenzial, das unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten bei allen Schwierigkeiten weiter hat. Hier bettelte er bei den Europäern, nicht allzu hart gegen die USA zu sprechen. Etwas später in seiner Rede bettelte er dann bei den USA, die Europäer nicht fallen zu lassen. Wir müssen diesseits und jenseits des Atlantiks zu dem Schluss kommen. Zusammen sind wir stärker. Wir Europäer wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die NATO gründet. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Selbst sie stoßen an die Grenzen der eigenen Macht, wenn sie etwa im Alleingang unterwegs sind. Den Strategen im Pentagon jedenfalls scheint das klar zu sein. Die NATO ist nicht nur unser, sondern, liebe amerikanischen Freunde, auch euer Wettbewerbsvorteil. Merz hat seine Rede auf Deutsch gehalten. Diesen Teil wiederholte er jedoch mit dem Hinweis, das sei nötig, damit die amerikanischen Freunde es auch wirklich verstehen, danach auch auf Englisch, wobei er das mit den Worten beendete, Europa sei bereit zu einer weiteren Zusammenarbeit. Spätestens diese Wiederholung des Kniefalls vor den USA auf Englisch zeigt, wie sehr Merz auf die USA fixiert und offenbar bereit ist, jede Demütigung und wirtschaftliche Unterdrückung durch die USA zu ertragen. Im Krieg mit Russland. In seiner Rede ist Merz auch ein Satz herausgerutscht, der ein weiteres Mal zeigt, dass die Europäer längst im Krieg mit Russland sind. Wir unterstützen die Ukraine in ihrem tapferen Widerstand gegen den russischen Imperialismus. Wir tun das diplomatisch, wir tun das politisch, wir tun es ökonomisch, aber wir tun es natürlich auch militärisch. Was hätte man im Westen wohl gesagt, wenn irgendein Regierungschef der Welt seinerzeit gesagt hätte, sein Land unterstütze die Afghanen militärisch gegen die Besetzung durch die NATO-Staaten? Man hätte das im Westen als Kriegserklärung verstanden, was es ja de facto auch ist, da deutsche Medien berichtet haben, dass die Berater von Merz wochenlang an seiner Rede gefeilt haben und er sie nicht freigehalten, sondern vom Blatt abgelesen hat, war das kein Versprecher. Er hätte sagen können, man unterstütze die Ukraine mit Waffenlieferungen, aber es wurde bewusst die Formulierung gewählt, man unterstütze die Ukraine militärisch gegen Russland. Merz hat das sogar noch unterstrichen, als er danach sagte. Übrigens, seit einem Jahr leisten Deutschland und Europa hier die wichtigste Führungsarbeit. Wir haben Moskau ungeahnte Verluste und Kosten aufgezwungen. Wenn Moskau endlich einem Frieden zustimmt, dann auch deshalb, denn das ist Ausdruck europäischer Selbstbehauptung. Ich wiederhole mich, aber wie hätte der Westen wohl reagiert, wenn irgendein Regierungschef der Welt seinerzeit stolz gesagt hätte, sein Land habe dem Westen in Afghanistan ungeahnte Verluste aufgezwungen? Merz ist eindeutig für die Fortsetzung des Krieges. Darum ging es nach seiner Rede auch noch in der kurzen Fragerunde. Aber dazu kommen wir noch. Deutsche Vertragsbrüche. Außerdem sagte Merz, ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen. Meine Damen und Herren, damit das klar ist, wir halten uns dabei an unsere rechtlichen Verpflichtungen. Wir denken dies strikt eingebettet in unsere nukleare Teilhabe innerhalb der NATO. Damit hat Merz offen deutsche Vertragsbrüche angekündigt, denn der Atomwaffensperrvertrag regelt unmissverständlich, dass kein Atomwaffenstaat einem Nicht-Atomwaffenstaat Zugang zu Atomwaffen geben darf. Und er regelt genauso unmissverständlich, dass kein Nicht-Atomwaffenstaat Zugang zu Atomwaffen anstreben darf. Wenn Merz also von gemeinsamer nuklearer Abschreckung mit Frankreich spricht, wäre das ein Bruch des Atomwaffensperrvertrages. Aber das erwähne ich nur der Form halber, denn die von Merz erwähnte nukleare Teilhabe innerhalb der NATO, bei der deutsche Kampfflugzeuge US-Atomwaffen einsetzen sollen, ist ja bereits ein Verstoß gegen den Atomwaffensperrvertrag. Da Deutschland so offen gegen völkerrechtliche Verträge verstößt, das Versprechen von Merz, Deutschland wolle sich bei dem Thema an unsere rechtlichen Verpflichtungen halten, Rainer Hohn. Merz verteidigt Einschränkung der Meinungsfreiheit. Merz erinnerte auch an die Rede des US-Vizepräsidenten auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz und sagte dazu, zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Vizepräsident J. de Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung recht. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Natürlich endet die Freiheit des Wortes in jedem Land da, wo sie sich gegen die Verfassung wendet. Verfassungswidrige Forderungen, beispielsweise nach einem Sturz des bestehenden Systems, sind in jedem Land der Welt verboten. Aber Merz tut in seiner Formulierung so, als seien Grundgesetz und Menschenwürde das Gleiche. Das ist nicht so und es geht bei der von Vance kritisierten Zensur in der EU auch nicht um Grundgesetz und Menschenwürde, sondern um die Zensur missliebiger Meinungen. Niemand kann auf dem Anti-Spiegel einen Artikel finden, in dem ich die Menschenwürde in Zweifel gezogen oder grundgesetzwidrige Forderungen formuliert habe. Trotzdem wurde ich von der EU auf die Sanktionsliste gesetzt. Und ich bin ja bei weitem nicht das einzige Beispiel für politische Verfolgung von Menschen in Europa, deren einziges Vergehen es ist, die Politik der EU beispielsweise bei Russland, der Ukraine oder der Energiewende zu kritisieren. Die antirussische Aggression des Herrn Merz. Nach der Rede gab es noch einige Minuten auf dem Podium, in denen der Chef der Sicherheitskonferenz Merz nach dem Verhältnis zu Russland fragte und wissen wollte, ob es nicht besser wäre, wenn nicht nur die amerikanischen Freunde mit Russland verhandeln würden. Macron hätte ja gesagt, er sei der Meinung, es brauche einen europäischen Kanal, und er hat das vor einigen Tagen in einem großen Interview mit führenden europäischen Zeitungen nochmal wiederholt, während Merz daran Zweifel habe. Also sei die Frage, ob es aus europäischer Sicht gut sei, die Verhandlungen den Amerikanern zu überlassen. Der Beginn der Antwort von Merz war, nun ja, überraschend. Es ist schließlich kein Geheimnis, dass die USA die Ukraine nach dem Weltwirtschaftsforum von Davos mit großem Druck und gegen den Wunsch der Europäer zu direkten Verhandlungen mit Russland regelrecht gezwungen haben und dass die Europäer dabei komplett außen vor waren und auch schon früher erst aus den Medien erfahren haben, was die USA mit Russland besprochen haben. Merz sagt in seiner Antwort jedoch, die Europäer seien eng verbunden mit denen, die mit den Russen reden, der Ukraine und den USA, und die EU sei über alles informiert und alles werde vorher mit der EU abgesprochen. Danach kam Merz zur Kritik an Macron und dessen Vorstoß, direkt mit Russland zu verhandeln, wobei er Macron wieder nicht namentlich erwähnte und kritisierte, sondern stattdessen sagte, es habe da einen Ministerpräsidenten gegeben, der vor knapp 2 Jahren ohne Mandat nach Moskau gefahren ist, nichts erreicht habe, aber danach habe es nie gesehene russische Angriffe auf zivile Ziele und Krankenhäuser gegeben. Damit meinte Merz die Friedensinitiative von Orbán vom Sommer 2024. Der von Merz dabei gemachte Hinweis auf die angeblich schweren russischen Angriffe nach Orbáns Moskau-Reise ist übrigens reine Propaganda, denn der damalige Angriff auf ein Kiewer Krankenhaus, über den die westlichen Medien seinerzeit tagelang berichtet haben, war offensichtlich eine false Flak-Operation mit dem Ziel, Orbáns Verhandlungen zu sabotieren. Dass Orbáns Reise keinen Erfolg gebracht hat, war ja auch vor allem die Schuld der EU und der damaligen beiden Regierung, die Orbán nicht unterstützt haben. Damals hätte man für die Ukraine wohl bessere Bedingungen herausholen können als heute. Und hätte der Westen Orbán 2024 unterstützt, könnten hunderttausende Menschen noch leben, die danach im Krieg gestorben sind. Aber daran hatten die EU und die damalige US-Regierung offensichtlich kein Interesse. Merz behauptete in seiner Antwort stattdessen, Russland sei nicht bereit zu reden. Der Krieg werde nur enden, wenn Russland wirtschaftlich, diplomatisch und militärisch erschöpft sei. Das zu erreichen sei das Ziel. Auch hier sagte Merz also vollkommen offen, dass die EU im Krieg mit Russland ist, oder wie sonst soll man den Satz verstehen, das Ziel sei es, Russland militärisch zu erschöpfen? Weiter sagte Merz, die EU werde alles in unseren Händen dafür tun, wirtschaftlich, diplomatisch, militärisch, damit Russland bereit für Waffenstillstand und dann für Friedensverhandlungen ist. Auch dieser Satz zeigt, dass Merz an einem Frieden kein Interesse hat, denn er bleibt damit bei der alten Forderung der EU, es müsse zuerst einen Waffenstillstand geben, bevor Friedensverhandlungen aufgenommen werden können. Das würde bedeuten, dass der Konflikt eingefroren, aber nicht gelöst wird. Russland fordert daher das Gegenteil, zuerst eine Einigung über die Friedensbedingungen, dann ein Ende der Kämpfe, weil nur eine vorherige Einigung auf die Bedingungen für einen Frieden garantieren kann, dass der Konflikt nicht später wieder ausbricht. Die bisher erfolglosen Friedensverhandlungen zeigen ja, dass die Ukraine selbst unter dem Druck des Krieges nicht zu den nötigen Kompromissen bereit ist. Wenn die Waffen schweigen, wäre sie dazu erst recht nicht bereit, während die Ukraine nach dem Willen der Europäischen Koalition der Willigen während des Waffenstillstandes schnell wieder hochgerüstet werden soll. Und wozu das dann führen würde, ist wohl jedem klar. Interessanterweise ist das nicht einmal russische Propaganda, denn am Tag der Rede von Merz in München sagte US-Präsident Trump vor Journalisten, Selenskyj muss anfangen, sich zu bewegen. Russland will einen Deal machen und Selenskyj muss anfangen, sich zu bewegen, andernfalls verpasst er eine großartige Gelegenheit. Er muss sich bewegen. Die Europäer leben offenbar immer noch in einer Traumwelt. Auch wenn sie zu verstehen beginnen, dass die USA für seinen keinen Partner mehr sind, haben sie mit dem Erfassen anderer geopolitischer Realitäten ganz offensichtlich immer noch große Probleme.